Herren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10 Uhr mit Jonas Ziegler. Brandenburg bereitet sich nach Angaben der Landesregierung auf weitere Wirtschaftsansiedlungen vor. Wirtschaftsminister Keller sagte Antenne Brandenburg vom RBB, man sehe große Chancen etwa bei Unternehmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz. Zusammen mit der Wirtschaftsförderung und den Kommunen versuche man dafür Flächen vorzubereiten und Investitionen zu sichern. Aktuell gelinge das, so der SPD-Politiker. Der Polizeibeauftragte des Bundes Grötsch fordert bei der Zurückweisung von Asylsuchenden mehr Rechtssicherheit. Es sei Aufgabe von Innenminister Dobrindt, neben einer klaren Weisungslage auch für eine klare Rechtslage zu sorgen, sagte er der Rheinischen Post. Ronald Lessig.
Das Berliner Verwaltungsgericht hatte die Zurückweisung von 3 Somaliern als rechtswidrig eingestuft und argumentiert, es müsse erst geklärt werden, welcher EU-Staat für den Asylantrag zuständig sei. Dobrindt will eine Grundsatzentscheidung des Europäischen Gerichtshofs erwirken und bis dahin Asylsuchende weiter zurückweisen. Die Hilfsorganisation Pro Asyl spricht von Rechtsbruch.
In Brandenburg werden die meisten Anträge auf Anerkennung von Corona-Impfschäden abgelehnt. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Danach wurden bis Ende April beim Landesamt für Soziales und Versorgung 316 Anträge bearbeitet und 286 abgelehnt. Gesundheitsministerin Müller betonte, Probleme nach einer Corona-Impfung seien selten, es gebe sie aber. Die Entschädigung müsse in Deutschland einfacher werden. Der Lärmaktionsplan für Berlin soll noch im Juni beschlossen werden. Das hat Verkehrs- und Umweltsenatorin Bonde in der RBB 24 Abendschau angekündigt. Dabei hat sie auch Kritik zurückgewiesen, wonach der CDU-geführte Senat zurück zur autofreundlichen Stadt wolle.
Es werden jetzt ganze Abschnitte zu Tempo-30-Zonen in der Nacht durch mein Haus eingebracht, also durch ein CDU-geführtes Haus eingebracht. Da kann man jetzt nicht davon sprechen, dass das autofreundlich ist.
Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde, CDU. In Berlin-Lichtenberg ist am Abend ein 66-jähriger Mann bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Hintergründe sind noch nicht bekannt. Auch in München ist das Motiv einer Messerattacke von gestern Abend weiter unklar. Eine Frau hatte in der Nähe der Theresienwiese 2 Menschen mit einem Messer leicht verletzt. Sie wurde kurze Zeit später von der Polizei niedergeschossen und starb nach einer Notoperation im Krankenhaus. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute sehr wechselhaft mit vielen Wolken, ab dem Mittag verbreitet Schauer und Gewitter, maximal 17 bis 21 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 16 und in Koschen 17 Grad. Morgen dicht bewölkt mit leichtem Regen, der später zunimmt, nur selten sonnig bei 17 bis 19 Grad. Die Zeit 10.03 Uhr. RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht bitte auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Kreuz Oranienburg und Birkenwerder liegt ein totes Tier auf der linken Spur.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio für Sie Matthias Gindorf. Schönen Sonntag. Knapp 2 Wochen ist die Messerattacke am Hauptbahnhof in Hamburg jetzt her, bei der 18 Menschen verletzt wurden. Jetzt ist wieder etwas Ähnliches passiert in München. Am Abend hat in der Nähe der Theresienwiese, also dort, wo auch das Oktoberfest immer stattfindet, eine Frau auf 2 Menschen eingestochen, Polizeisprecher Thomas Schelzhorn.
Gegen 19.45 Uhr wurden wir alarmiert, dass eine Frau einen 56-jährigen Mann im Bereich der Westendstraße mit einem Messer verletzt hat. Der Mann wurde durch diese Attacke leicht verletzt. Im späteren Verlauf hat die mutmaßliche Täterin dann im Bereich der Schwanthaler Höhe eine 25-jährige Frau verletzt. Hier gehen wir im Moment auch von leichten Verletzungen aus, beziehungsweise dass die Frau leicht verletzt wurde.
Die 30-jährige Angreiferin wurde kurz nach den Taten von der Polizei niedergeschossen. Bei einer Notoperation im Krankenhaus ist sie schließlich gestorben. Wie genau der Polizeieinsatz ablief oder wie viele Schüsse gefallen sind, konnte Polizeisprecher Schelzhorn noch nicht sagen.
Wie es genau zu dem polizeilichen Schusswaffengebrauch gekommen ist, wird jetzt durch das Landeskriminalamt geprüft und hier laufen die Ermittlungen. Und wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, dann kann man hierzu auch Näheres sagen.
Über das Motiv der Angreiferin ist heute auch noch nichts bekannt. Zu Medienberichten, dass sie in der Vergangenheit schon psychisch auffällig war, konnten die Ermittler bisher nicht sagen. Es ist Pfingsten in Berlin und Brandenburg. Die meisten haben frei, gehen heute zum Karneval der Kulturen in Berlin oder fahren zum Turmfest nach Luckenwalde. Alles entspannt. In China sieht es an diesem Wochenende ganz anders aus. Mehr als 13 Millionen Schüler schreiben die landesweite Hochschulaufnahmeprüfung, Gaokao genannt. Sie gilt als härteste Prüfung der Welt und für viele Chinesen auch die wichtigste. Aus Peking dazu Eva Lambi-Schmidt.
Liu Zi ist verkleidet. Unter einem schwarzen Spitzhut mit breiter Krempe, einer Perücke mit langem, violettem Haar leuchten die Augen der 20-Jährigen regelrecht. Sie trägt lila Kontaktlinsen. So wie eine Figur in einem beliebten Videospiel, das viele Teenager in China auf dem Smartphone spielen. Sich so zu verkleiden, nennt man auch Cosplay. Ich habe mich so für den Gaokao verkleidet, weil die Figur im Spiel als hochintelligentes Genie dargestellt wird, eine Hexe und ein Mitglied der sogenannten Genius Society. Ich hoffe, dass ich so den Schülern etwas Glück bringen und ihnen helfen kann, bei ihren Prüfungen brillant abzuschneiden. Liu Zi trifft in diesem Kostüm am Wochenende einen Schüler nach den stundenlangen Gaokao-Prüfungen zum Abendessen. Er hat sich das so gewünscht, sich mit seinem Lieblingscharakter aus einem Videospiel im richtigen Leben zu treffen, verkleidet durch einen Cosplayer, ist in China aktuell ein Trend. Solche Treffen kann man buchen. Es ist eine Dienstleistung, die bezahlt wird. Zum Gaokao lassen sich manche Prüflinge auch von einem Cosplayer von der Schule abholen. Dies ist eine Art Belohnung für die harte Arbeit der letzten 3 Jahre der Vorbereitung für den Gaokao, eine Art Lob für all die Anstrengungen und es soll ermutigen, belohnen und auch entspannen. Die erreichte Punktzahl beim Gaokao entscheidet, auf welche Universität die jungen Menschen gehen dürfen und welchen Berufsweg sie wählen können. Der Druck auf die Teenager ist groß. Viele haben monatelang auf die Prüfung hingearbeitet und oft bis mitten in der Nacht am Schreibtisch gesessen, um an den Prüfungstagen ihr Bestes geben zu können. Wegen des hohen Leistungsdrucks stehen die Prüfungen immer wieder in der Kritik. Vor allem die Eltern haben meist hohe Erwartungen und fiebern an den Prüfungstagen mit. Dabei überlassen auch viele Mütter bei ihrem Outfit nichts dem Zufall. Zhang Jing führt durch ihr Modegeschäft im Shanghaier Nobelviertel Jing'an. Hier hängen nur Qipaos, das heißt lange traditionelle chinesische Kleider, die meist bis zu den Knöcheln reichen, mit Schlitzen an den Seiten für die Beinfreiheit und oben mit einem hochgeschlossenen Kragen. Jedes Jahr im Vorfeld der Prüfungen im Juni verkauft Zhang Jing besonders viele Kleider, denn viele Mütter tragen an den Prüfungstagen einen Qipao, um ihren Kindern beizustehen und viel Erfolg zu wünschen. Hier direkt am Eingang haben wir hellgrüne Qipaos, wie diesen mit einem Bambusmuster. Der Bambus hat eine Bedeutung, und zwar Schritt für Schritt aufzusteigen und zuversichtlich zu sein. Denn für die Prüfung muss man gut vorbereitet sein, dann kann man auch zuversichtlich sein. Manche Mütter im wohlhabenden Shanghai lassen sich die Kleider auch etwas kosten. In diesem Geschäft sind sie für umgerechnet zwischen 500 und 2500 Euro zu haben. Im Internet sind Modelle auch schon ab umgerechnet 24 Euro zu bekommen. Am Prüfungstag tragen die Mütter das Kleid, um ihre Kinder zur Schule zu bringen und sie wieder abzuholen. Heutzutage wird das sehr ernst genommen, denn jede Familie hat nur 1 oder 2 Kinder. Die Eltern nehmen es sehr ernst, ihre Kinder persönlich zu den Prüfungen zu bringen, weil sie der Bildung große Aufmerksamkeit schenken. Am Wochenende wird wegen der Eltern hoher Andrang an den Schulen erwartet. Die Stadt Shanghai hat extra Parkmöglichkeiten eingerichtet. Außerdem soll der Lärm während der Prüfungszeit reduziert werden. Daher wird rund um die Schulen der Verkehr umgeleitet. Sportplätze in der Nähe von Schulen werden nicht genutzt und Bauarbeiter müssen Pause machen.
Eva Lambi-Schmidt aus China über den Gaokao, die härteste Prüfung der Welt, die an diesem Wochenende chinesische Schüler ablegen müssen. Russland hat im Krieg gegen die Ukraine wieder massiv die Metropole Charkiw angegriffen. Das ist die zweitgrößte Stadt in der Ukraine. Nach Angaben von Präsident Selenskyj gab es bei dem Angriff 2 Tote und mehr als 40 Verletzte. Weitere Einzelheiten dazu hat Diana Bartani.
Selenskyj sprach von Terrorismus. Militärisch mache der Angriff keinen Sinn. Der zuständige Militärgouverneur sagte, Russland habe 4 Gleitbomben im Stadtzentrum abgeworfen. 2 Gebäude einer Kindereisenbahn, Zugwaggons und 2 Privathäuser. Häuser seien beschädigt worden. Es handle sich um einen beliebten Ort, an dem Familien samstags ihre Freizeit verbringen. Charkiw war erst Samstag früh von russischen Angriffen erschüttert worden. Mindestens 3 Menschen wurden getötet und mehr als 20 verletzt. Unterdessen ist der für dieses Wochenende geplante Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine gescheitert. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, den Austausch zu verzögern. Der russische Verhandlungsleiter sagte, ukrainische Vertreter seien nicht am vereinbarten Treffpunkt erschienen. Die Ukraine dagegen kritisierte, der Zeitpunkt der Übergabe sei nicht vereinbart gewesen.
Informationen von Diane Bartani.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Die Kathedrale Notre-Dame in Paris ist nicht nur ein architektonisches und religiöses Wahrzeichen, sondern gilt auch als einer der zentralen Orte der europäischen Musikgeschichte. Vor allem um das Jahr 1200 wurde Notre-Dame zu einer Art Klanglabor. Unser Kulturkorrespondent in Paris, Thorsten Schweinhardt, hat dem Klang von Notre-Dame nachgelauscht.
In Paris wächst ab 1160 eine neue gotische Kathedrale in den Himmel. Schon bald wird Notre-Dame de Paris alle anderen Bauwerke dieser Zeit überstrahlen. Und um Notre-Dame herum entsteht zeitgleich eine völlig neue Klangwelt. Das hat man so noch nicht gehört. Hier intonieren nicht alle Sänger nur eine Stimme, wie im gregorianischen Choral. Stattdessen sind es 3, ja sogar 4 Stimmen, die unterschiedlichen Melodien folgen und trotzdem in Harmonie zusammenklingen. Rund um die Kirche von Notre-Dame beginnt eine Gruppe von Musikern ab etwa 1200 auf völlig neue Weise Musik zu gestalten. Komponisten wie Leontine und Perrotine schreiben mehrstimmige liturgische Musik, die als Notre-Dame-Schule bekannt wird. Diese Werke sind speziell für die monumentale Akustik der Kathedrale komponiert. Die Wirkung, die sie dort entfalten, ist überwältigend. Notre-Dame gilt als Wiege der Polyphonie. Die musikalischen Innovationen verbreiten sich rasch über Paris hinaus in ganz Europa. Neue, mehrstimmige musikalische Formen wie Motette und Madrigal entstehen. Und auch die vollendeten Klangkathedralen der Barockmusik wären ohne Polyphonie undenkbar. Eine Fuge von Johann Sebastian Bach, gespielt auf der berühmten Cavalier-Coll-Orgel von Notre-Dame. Das historische Instrument mit seinen 8000 Pfeifen wurde beim Brand von 2019 zum Glück nicht zerstört. Die 1868 fertiggestellte Orgel gilt als Meisterwerk romantischer Klangtechnik. Orgelbauer Aristide Cavalier-Coll hat die historischen Orgelpfeifen aus dem 17. Jahrhundert restauriert und die Orgel gleichzeitig mit Innovationen des 19. Jahrhunderts erweitert, um für bessere Spielbarkeit und Klangfülle zu sorgen. Viele Komponisten haben speziell für die Orgel und die Akustik von Notre-Dame Stücke geschrieben. So zum Beispiel Olivier Messiaen, von 1939 bis zu seinem Tod 1992 Titularorganist von Notre-Dame. Die Kathedrale von Notre-Dame hat einzigartige Klangeigenschaften. Ihr langer Nachhall von 6 bis 8 Sekunden gibt Orgel- und Chormusik einen besonders vollen Klang. Durchschreitet man die Kathedrale, verändert sich die Akustik spürbar, abhängig von der Höhe der Decke und der Position im Kirchenschiff. Man könnte sagen, Notre-Dame ist ein begehbares Musikinstrument. Auch wenn sich durch den Brand und die anschließende Restaurierung die Akustik von Notre-Dame für immer verändert hat, die Kathedrale im Herzen von Paris bleibt ein einzigartiger, magischer Klangraum.
Notre-Dame in Paris hat einen ganz besonderen Klangraum. Davon hat sich Thorsten Schweinhardt überzeugt. Und jetzt überzeugt sie Lars Becker.
RBB 24 Inforadio Sport.
Guten Morgen. Ein Schritt, ein letzter Schritt fehlt den Handballfüchsen Berlin noch zum ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Im letzten Saisonspiel auswärts bei den Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim würde den Berlinern heute bereits ein Unentschieden reichen. Tabea Kunze.
Es ist der Gipfel der Spannung. Diese eine Prüfung müssen die Füchse um ihren Welthandballer Matthias Gitzel noch bestehen, um endlich zum ersten Mal deutscher Meister zu werden.
Wir haben 8 Monate jetzt gespielt und dann stehen wir in den letzten Spieltag und muss das entscheiden. Das ist unfassbar und so spannend. Saison für die deutsche Bundesliga. Aber ey, wie gesagt, wir sind bereit. Wir hatten unfassbar Leistungsgebrauch letzten Monat und wir sind bereit, wir bringen noch einen.
Bei den Rhein-Neckar-Löwen müssen die Füchse mindestens einen Punkt holen, um sich den Titel aus eigener Kraft zu sichern. Der Gegner aus Mannheim hat als Tabellenneunter keinen Druck, aber 12.000 Zuschauer im Rücken. Füchse-Trainer Jaron Sievert gibt seinen Spielern folgenden Meisterplan mit auf den Weg.
Bei uns bleiben, jetzt gar nicht an das denken, was danach sein könnte, sondern noch einmal dieses Spiel in den Vordergrund stellen, noch einmal Spaß haben zusammen, noch einmal 60 Minuten alles auf der Platte zu lassen.
Und dann in der Arena in Mannheim die Schale in die Luft stemmen. Das würde der aktuelle Kapitän Max Dari gemeinsam mit seinem Vorgänger Paul Drucks machen. Der jahrelange Fanliebling musste in dieser Saison seine Karriere wegen einer schweren Knieverletzung beenden. Trainer Sievert möchte ihm unbedingt zum Abschied die Meisterschaft schenken.
Er hat die ersten Titel hier mit den Füchsen gewonnen. Und auch wir geben alles, dass er sich mit der Meisterschaft hoffentlich verabschieden kann.
Druck selbst, der sich unter der Woche emotional von den Fans verabschiedet hat, ist sich sicher, dass seine Teamkollegen auch diesen letzten Schritt meistern werden.
Wir werden Sonntag gewinnen, ganz ehrlich, bin ich mir ganz sicher. Und hätte sich der Verein mit allen Beteiligten mehr als verdient.
Bob Hanning übernahm die Füchse vor 20 Jahren in der zweiten Liga. Nun hofft der Geschäftsführer auf die Erfüllung seines Lebenstraums.
Die Mannschaft wird alles daran setzen, am Sonntag sich ihren Traum, unseren Traum, Berlins Traum zu erfüllen. Wir werden 60 Minuten alles, was wir haben, nochmal in die Waagschale legen und bin dann zuversichtlich, dass wir das zu einem positiven Ende bringen.
Nur noch 60 Minuten Handball trennen die Füchse Berlin vom Gipfel. Der ersten Meisterschaft ihrer Vereinsgeschichte.
Wir übertragen die Entscheidung um die deutsche Handballmeisterschaft hier im RBB24 Inforadio ab 15 Uhr live und komplett in Konferenz. Die Füchse bei den Rhein-Neckar-Löwen und Verfolger Magdeburg in Bietigheim. Bei den French Open der Tennisprofis hat sich die US-Amerikanerin Coco Gauff gestern ihren zweiten Grand-Slam-Titel gesichert durch einen Dreisatzerfolg gegen die Weltranglistenerste Arina Sabalenka aus Belarus. Die French Open enden heute mit dem Männerfinale, das Top-Duell. Jannik Sinner, Italien, Nummer 1 der Welt gegen Carlos Alcaraz, Spanien, die Nummer 2. Im Juniorenwettbewerb triumphierte gestern zum ersten Mal nach 14 Jahren bei einem Grand-Slam-Turnier ein deutscher Nachwuchsspieler und das in einem rein deutschen Finale. Der 17-jährige Nils McDonald gewann in drei Sätzen 6-7, 6-0 und 6-3 gegen den gleichaltrigen Max Schönhaus. Steffen Gahr.
Im Keller des Pariser Tennisstadions stehen dreckige Tennisschuhe, dreckverschmierte Klamotten und Socken. Und auf den Tennistaschen steht ein grüner Karton mit einem silbernen Tablett. Dem Tablett für den Juniorensieger von Roland Garros.
Unbeschreibliches Gefühl auf jeden Fall. Es ist eine mega Ehre, hier die Trophäe hochzuheben. Ja, es ist unglaublich, kann es kaum in Worte fassen. Mir kamen euch die Tränen in den Augen nach dem Match. Es war einfach ein Schuss von Emotionen, der dadurch kam.
Als der letzte Ball gespielt war, ließ sich Nils McDonald rücklings in den Sand fallen und schlug die Hände vors Gesicht. Dann kam sein Gegner und Kumpel Max Schönhaus zu ihm rüber.
Also ich meine, wir haben uns nach dem Match im Arm genommen. Ich habe ihm gesagt, mega, mega gut. Ich bin stolz auf dich, was du geleistet hast. Ich glaube, wir beide hatten echt mega, mega gute Woche. Wir haben beide nicht damit gerechnet, dass wir hier im Finale stehen.
Mega war auch das Match. Hart umkämpft. Schönhaus holte den ersten Satz im Tiebreak. Danach aber verlor er den Faden und McDonald drehte auf.
Wenn ich das hier gewinnen möchte, muss ich hier richtig Energie reinbringen, richtig Gas geben. Verlorener erster Satz, klar, ist blöd, aber dann am Ende auch bisschen Wut und Emotionen alles und dann aber auch das alles in Energie umgewandelt und gesagt, ey komm, jetzt springe ich hier von dieser Bank, wenn ich aufstehe und gebe alles nochmal, gebe nochmal mehr.
Nach drei Sätzen und einer Stunde 40 war der Schweriner Grand Slam Sieger.
Vainqueur du simple junior garçon Roland Garros 2025, son premier titre en Grand Slam chez les juniors. Merci d'applaudir Nils McDonald.
Ja, ist mega geil. Ich glaube, man ist eine Woche, die man fürs Leben behalten kann. Einfach die ganze Atmosphäre, alles, diese Trophäe nach Hause zu nehmen, in ein Zimmer zu stellen. Und tatsächlich auch der erste Deutsche dann zu sein seit einigen Jahren. Das Ding mit nach Hause zu nehmen, ist mega cool, eine Ehre, happy. Aber wie gesagt, ins Zimmer stellen. Dann wird aber auch hart weitergearbeitet, um vielleicht die richtige Trophäe dann irgendwann hochzuheben.
Nils McDonald ist der erste deutsche Juniorensieger in Paris seit 1997. Ein historischer Erfolg, aber auch ein Teamerfolg. Als McDonald Interviews gab, saßen Schönhaus und der Bundestrainer auf dem Boden und hörten zu. Und dann ging es zum gemeinsamen Abendessen. Mit frischen Klamotten und glänzender Trophäe.
Deutschlands Volleyballerinnen haben im dritten Spiel der Nations League in Rio de Janeiro die zweite Niederlage hinnehmen müssen. Nach einem 3:0 Auftakterfolg gegen Südkorea und einer knappen 2:3 Niederlage gegen Olympiasieger Italien hat das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli trotz starker Leistung auch gegen Brasilien mit 2:3 verloren und erneut eine Überraschung verpasst. Letzter Gegner in der ersten Hauptrundenphase der Nations League ist heute Tschechien. Weiter geht's dann ab Mitte Juni in Belgrad gegen Frankreich, Serbien, Polen und die Niederlande. Der Sport mit Lars Becker.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Und weiter für Sie im Studio Matthias Gindorf. In Berlin wird immer zu Pfingsten der Karneval der Kulturen gefeiert. Der Straßenumzug führt dieses Mal durch Friedrichshain und nicht durch Kreuzberg, weil da eine Baustelle im Weg ist. Nicola Graf, RBB 24, blickt voraus.
Ab 13.30 Uhr ziehen die fast 70 Gruppen von der Kreuzung Frankfurter Allee-Proskauer Straße bis zum Kino International in der Karl-Marx-Allee. Die Parade wird wieder von der brasilianischen Tanzgruppe Sapucaio no Samba angeführt. 13 Gruppen sind zum ersten Mal dabei. An der Strecke werden etwa 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Der RBB überträgt die Parade ab 14.10 Uhr etwa 3 Stunden lang live im Fernsehen und unter youtube.com/rbb.
Informationen von Nicola Graf, RBB 24. Seit der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt im Amt ist, wird an den deutschen Grenzen stärker kontrolliert. Der CSU-Politiker betont, dass seitdem die Asylzahlen weiter zurückgegangen sind. Und Dobrindt will an diesem Kurs festhalten, obwohl das Berliner Verwaltungsgericht im Fall von drei Somaliern diese Woche entschieden hat, dass ihre Zurückweisung an der Grenze zu Polen rechtswidrig war. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissi Kaufmann jetzt mit einer Bilanz von 4 Wochen verschärfter Asylpolitik und was das in der Praxis an den Grenzen bedeutet.
Am Grenzübergang in Kiel zwischen Frankreich und Deutschland heißt es dieser Tage warten. Die Polizei kontrolliert. Ein Grenzgänger, der gerade von einem Besuch aus Straßburg zurückfährt, beschreibt die Lage so.
Mit einem Wort lästig, weil es einfach nicht mehr in die Zeit passt. Möglicherweise gibt es auch andere Wege, um das Migrationsproblem in den Griff zu bekommen.
Das Innenministerium setzt auf verschärfte Kontrollen. Seit 4 Wochen dürfen Grenzbeamte Menschen auch dann zurückweisen, wenn sie um Asyl bitten. Ausgenommen sind Frauen mit Kindern, Schwangere und Kranke. Mehr Arbeit für die Beamten, sagt Dieter Huth, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Offenburg.
Wir haben hier viele Kräfte im Einsatz, auch mit Unterstützung von Kollegen anderer Dienststellen. Es finden natürlich mehr Kontrollen statt. Wir kontrollieren hier den Individualverkehr, also PKWs, Fernreisebusse. Wir kontrollieren alle Züge, die aus Frankreich kommen und auch die Straßenbahn.
Bundesweit hat Innenminister Alexander Dobrindt seit dem 8. Mai zusätzlich 3.000 Beamte in den Grenzeinsatz geschickt. Bilanz nach den ersten 4 Wochen. 160 Menschen hat die Polizei trotz Asylgesuch an der Grenze abgewiesen. Zusätzlich zu den etwas mehr als 3.000 Menschen ohne Einreiseerlaubnis und ohne Asylbegehren, die auch schon vorher zurückgewiesen werden konnten. Innenminister Dobrindt erklärte im Bundestag, warum er die neuen Schritte für richtig hält.
Wenn Sie mit Bürgermeistern, mit Landräten, wenn Sie reden, Sie haben immer wieder die gleiche Antwort. Unsere Städte, unsere Gemeinden, unsere Landkreise, sie sind schlicht am Limit. Schulen, Kitas, Wohnungsmarkt, der Sozialstaat, das Gesundheitswesen, die Überforderung an vielen Stellen, sie ist sehr konkret.
Dobrindt lässt sich nicht abschrecken, auch nicht vom Verwaltungsgericht Berlin. Das hat Anfang der Woche im Eilverfahren entschieden, dass die Zurückweisungen von 3 Somaliern an der deutschen Grenze rechtswidrig waren. Zunächst müsse Deutschland gemäß der Dublin-Verordnung der EU klären, welches Land für das Asylverfahren zuständig sei. Die Bundesregierung argumentiert hingegen, von diesem EU-Recht dürfe in Ausnahmefällen, also in einer Notlage, abgewichen werden. Dobrindt will jetzt eine ausreichende Begründung dafür liefern. Darüber solle aber der Europäische Gerichtshof entscheiden. Kritik kommt aus der Opposition, etwa von Linken-Chefin Ines Schwertner.
Die Bundesregierung betreibt mit ihrer Migrationswende Rechtsbruch mit Ansage. Und das schlimmere Problem dazu ist noch, dass sie eine Politik verfolgt, die keinen Sinn hat. Sie geht nicht an die wirklichen Probleme heran. Das bedeutet, die Menschen, die zu uns kommen, brauchen Schutz, Arbeit. Sie brauchen hier eine Perspektive für Integration. Und wir brauchen keine 15.000 Bundesbeamten, die 200 Menschen zurückweisen.
Grünen-Chefin Franziska Brandner meint, dass sich Deutschland mit den verschärften Kontrollen keine Freunde macht.
Überall herrscht Unverständnis, auch wirklich Wut darüber, dass Deutschland offensichtlich aus politisch motivierten Gründen dieses Verfahren jetzt anwendet, was de facto kein Problem wirklich löst, aber vor Ort eben das Leben schwer macht.
Informationen waren das von Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann. RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A12 Frankfurt Richtung Berlin. Zwischen Fürstenwalde West und Friedersdorf liegen Gegenstände auf der Autobahn. US-Präsident Trump ist gegen vieles, was anderswo auf der Welt völlig normal ist. LGBTQ-Rechte sind da zum Beispiel ein Thema. Ausgerechnet in der US-Hauptstadt Washington, also quasi bei Trump vorm Büro, fand jetzt die World Pride Parade statt, das wichtigste Treffen der LGBTQ-Bewegung. Wie das abgelaufen ist, schildert unser USA-Korrespondent Wolfgang Landmesser.
Die World Pride Parade ist gerade erst gestartet, da machen Ken und Drew schon richtig Stimmung. Rücken an Rücken sitzen sie an ihren Keyboards auf dem kleinen, mit Regenbogenfahnen geschmückten Elektromobil. Bobby McKees steht darauf, die Pianobar im National Harbor südlich von Washington.
You should walk with us, by the way, because you're going to have a great time.
Wenn du mit uns läufst, wirst du es nicht bereuen, sagt Managerin Beth. Sie wird Recht behalten. Alex und ihre Partnerin sind regelmäßige Gäste bei Bobby McKees. Sie hat die Truppe für die Parade zusammengetrommelt. Bei der World Pride dabei zu sein, das sei immer wichtig, besonders in diesem Jahr.
It's important every year to show up, but you know, especially in the face of somebody that wants to dictate the narrative.
Weil jemand das Narrativ diktieren wolle. Sie meint natürlich Donald Trump, der in seiner zweiten Amtszeit gezielt gegen die queere Community vorgeht. Feiern und politisch Flagge zeigen macht für sie keinen Unterschied.
Really, can you separate the two? Probably not, you know? It's always political.
Auch Shira und ihre Partnerin ziehen in der Gruppe mit. Wir müssen Amerika wieder gay machen. Teil der politischen Agenda ist es gerade, uns unsichtbar zu machen. Aber das ist unmöglich. Wir werden gehört, wir werden gesehen in unseren Regenbogenfarben, mit denen wir hier sind. Sagt sie mit ihrem bunten Pride-Shirt und den regenbogenfarbenen Blumen im Haar. Die Pride Parade startet in der schmalen New Street, vorbei an mit Regenbogenfahnen geschmückten Townhäusern, wo sich Familie und Freunde im Vorgarten versammelt haben, zum World Pride schauen. Einige Grills sind auch schon angeworfen. Und dann biegt die Parade auf die 14. Straße ein, den Hauptzugweg. True Colors von Cyndi Lauper haben Ken und Drew natürlich auch im Repertoire. Unter den vielen Tausend, die den Bobby McKees-Leuten zujubeln, ist auch Lisa. Sie ist Geschäftsführerin einer Fitnessstudio-Kette in Washington und unterstützt die World Pride finanziell, obwohl sie weiß, dass einige ihrer konservativen Kunden davon nicht gerade begeistert sind. Unser Eigentümer fragte mich vor ein paar Tagen, denkst du, unsere Mitglieder werden dahinter stehen? Und ich sagte, das spielt keine Rolle, weil Liebe Liebe ist und für alle da ist. Und es bei der World Pride im Kern um Anstand geht und um Menschlichkeit. Auch andere Unternehmen unterstützen die World Pride nach wie vor, trotz massiven Drucks aus dem Weißen Haus. JP Morgan Chase ist sogar mit einem eigenen Wagen auf der Parade vertreten. We Stand Proud ist der Slogan der Investmentbank. Isabella hat den World Pride-Auftritt organisiert.
We still care about diversity.
Diversität, Gleichheit und Offenheit, das ist Teil von Morgan Chase. Wir stehen zusammen mit allen Mitgliedern der Pride-Community. Auf die Nachfrage, ob das kein Problem sei mit Donald Trump im Weißen Haus, winkt sie ab. Solche Fragen könne sie nicht beantworten. Es ist eine besondere Stimmung dieses Jahr auf der World Pride. John, der aus New York zur Pianobar-Gruppe gestoßen ist, bringt es auf den Punkt.
People are focused on the celebration.
Den Leuten geht es natürlich ums Feiern, aber ich denke, wir müssen auch kämpfen. Das ist die Balance, die wir halten müssen. Die Freude nicht verlieren, aber auch zu sehen, die Gefahr ist real. Bei seiner ersten Teilnahme an einer Pride-Parade zählt aber vor allem eins, das Hochgefühl, dabei zu sein.
This is great. This is great energy, lots of people. Yeah, it's a blast.
Wolfgang Landmesser aus Washington über die World Pride Parade in der US-Hauptstadt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Bitte Vorsicht noch einmal auf der A12 Frankfurt oder Richtung Berlin zwischen Fürstenwalde West und Friedersdorf liegen Gegenstände. Stadtverkehr Berlin Mitte und Friedrichshain Karl-Marx-Allee bis Frankfurter Allee. Wegen des Umzugs zum Karneval der Kulturen am Nachmittag ist der Abschnitt zwischen Gruner und Gürtelstraße bis morgen früh voll gesperrt. In Kreuzberg gibt es rund um den Blücherplatz für das Straßenfest bis Dienstag früh umfangreiche Sperrungen. Westend, die Preußenallee ist zwischen Marathon und Badenallee in beiden Richtungen wegen eines Straßenfestes bis morgen Abend gesperrt. In Wilmersdorf ist die Spichernstraße bis Mitte Juli zwischen Schaperstraße und Bundesallee in Richtung Hohenzollerndamm wegen Schäden im U-Bahn-Tunnel gesperrt. Und für die U-Bahn-Linie 3 fahren weiterhin Busse zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz. Bauarbeiten bei der S-Bahn Berlin. Bis Dienstag Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Und zwischen Bornholmer Straße und Weidmannslust fahren ersatzweise Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Tag. Brandenburg bereitet sich nach Angaben der Landesregierung auf weitere Wirtschaftsansiedlungen vor. Wirtschaftsminister Keller sagte Antenne Brandenburg vom RBB, man sehe große Chancen etwa bei Unternehmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz.
Das Ministerium für Wirtschaft versucht gemeinsam mit der Wirtschaftsfördergesellschaft, aber vor allem auch mit der kommunalen Ebene Flächen vorzubereiten, konkrete Gespräche zu führen und dann vor allem auch Investitionen zu sichern in Zukunftstechnologien, hier in KI, in Rechenzentren, aber auch in Softwarelösungen. Und das ist derzeit etwas, was gelingt.
Brandenburgs Wirtschaftsminister Daniel Keller, SPD. Innenminister Dobrindt will die Bundespolizei mit Elektroschockgeräten ausstatten, sogenannten Tasern. Er sagte den Funke-Medien, dass das nach seiner Überzeugung notwendig ist. Dagmar Nuhn.
Dobrindt argumentiert, Bundespolizisten müssten sich besser schützen können, gerade gegen Messerangreifer. Taser seien ein geeignetes Mittel. Die rechtlichen Rahmenbedingungen will der Innenminister noch in diesem Jahr auf den Weg bringen. Mit dem Taser werden aus etwas Distanz Elektroschocks abgegeben. Die Waffen sind allerdings umstritten. Werden sie etwa gegen Menschen mit Herzerkrankungen eingesetzt, können gesundheitliche Folgen drohen.
In Brandenburg werden die meisten Anträge auf Anerkennung von Corona-Impfschäden abgelehnt. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Danach wurden bis Ende April beim Landesamt für Soziales und Versorgung 316 Anträge bearbeitet und 286 abgelehnt. Gesundheitsministerin Müller betonte, Probleme nach einer Corona-Impfung seien selten, es gebe sie aber. Die Entschädigung müsse in Deutschland einfacher werden. Der Lärmaktionsplan für Berlin soll noch im Juni beschlossen werden. Das hat Verkehrs- und Umweltsenatorin Bonde in der RBB 24 Abendschau angekündigt. Dabei hat sie auch Kritik zurückgewiesen, wonach der CDU-geführte Senat zurück zur autofreundlichen Stadt wolle. Man werde ganze Abschnitte zu Tempo-30-Zonen in der Nacht erklären. Da könne man nicht von autofreundlich sprechen, so die Senatorin. Der Berliner Karneval der Kulturen erreicht heute Nachmittag mit dem traditionellen Umzug seinen Höhepunkt. Zum ersten Mal befindet sich die Strecke nicht in Kreuzberg, sondern in Friedrichshain. Grund sind Bauarbeiten. Fast 70 Gruppen mit rund 4000 Akteurinnen und Akteuren sind laut Veranstalter in diesem Jahr dabei. An der Strecke werden etwa 650.000 Menschen erwartet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute sehr wechselhaft mit vielen Wolken, ab dem Mittag verbreitet Schauer und Gewitter, maximal 17 bis 21 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 16 und in Koschen 17 Grad. Böiger Wind aus Südwest. Morgen am Pfingstmontag dicht bewölkt mit leichtem Regen, der später zunimmt, nur selten sonnig bei 17 bis 19 Grad. Die Zeit 10.33 Uhr. RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht auf der A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen Mittenwalde und Rago liegen Reifenteile auf der rechten Spur.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Also ich schreibe zurzeit gerade in den Phasen, in denen mein Kind in der Krippe ist. Es fällt mir wahnsinnig schwer, mich da irgendwie so in diese Slots reinzuquetschen, in die ich da jetzt durch mein Kind reingezwungen bin, also an meinem perfekten Schreibtag.
10.34 Uhr, RBB 24 Inforadio mit einer weiteren Gefahrenmeldung. Vorsicht bitte auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Oberkrämer und Kreuz Oranienburg Behinderungen wegen einer ungesicherten Unfallstelle.
In die ich da jetzt durch mein Kind reingezwungen bin, also an meinem perfekten Schreibtag, habe ich so am Nachmittag begonnen und bin dann wirklich so in einen Flow geraten, bin manchmal bis 3 in der Früh habe ich geschrieben. Jetzt muss ich mich dann neu erfinden und ist nicht ganz leicht.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB.
Anne-Dore Krohn und Stefan Oschwart.
Fast wäre Stefan nach Innsbruck gefahren, um Katharina Köller zu treffen. Denn ihr Roman Wild wuchern spielt in Tirol. Und sie lebt dort jetzt mit ihrer Familie. Aber dann kam alles anders. Wo habt ihr euch dann getroffen, Stefan?
In Wien, am Donaukanal, Hainun sozusagen, vor dem Flex. Das ist ein Nachtclub dort. Der spielte eine Rolle für Katharina Köller, als sie nach Wien kam. Aber es gibt auch eine Szene im Buch, wo das Flex vorkommt, ohne ausdrücklich benannt zu sein.
Worum geht's da?
Ja, vordergründig geht es um eine toxische Beziehung, aus der bricht Marie aus. Marie ist auf der Flucht. Sie flieht rauf auf eine Berghütte in Tirol. Dort lebt ihre Cousine Johanna als Einsiedlerin, ein Naturmensch. Marie flieht vor ihrem Mann Peter, das ist ein Bo aus reichem Haus, er ist ein Kontrollfreak, gewalttätig, aber er beherrscht auch die psychologische Kriegsführung meisterhaft, sabotiert Marie. Die darf immerhin in der Hütte bei Johanna unterschlüpfen und dort beginnt ein Spiel von Nähe und Distanz, von Anziehung und Abstoßung. Die beiden Frauen kommen sich am Ende wieder näher. Wir erfahren aber auch, warum ihre Beziehung so zerrüttet war. Katharina Köller nimmt uns mit in eine Welt voller Gegensätze. Hier die Naturgewalten, dort die Stadt, Goldmarie, Pechmarie. Der toxischen Beziehung zu Peter setzt sie die Liebe der Johanna zur Natur entgegen. Auch die knorrige, aber geradlinige Liebe zwischen Großvater und Cousine Johanna. Aber auch die zunächst rüde, aber im Kern fürsorgliche Beziehung zwischen den beiden Cousinen. Herausgekommen, finde ich, ist ein wahnsinnig kraftvoller Roman. Die Sprache ist erdig, die Charaktere dabei subtil gezeichnet. Also ich finde, ein rundum gelungenes Buch. Ich mag es sehr.
Das klingt ja spannend. Und so klingt auf jeden Fall ein neuer Fan dieses Romans. Ich habe gelesen, dass dieses Buch eigentlich ein Theaterstück war. Windhöhe, ein feministisches Kammerspiel, so war das Etikett. Wie kam es denn jetzt dazu, dass aus dem Theaterstück ein Buch wurde?
Also ich würde sagen, das liegt an Katharina Köllers vielfältigen Begabungen. Sie ist ein kreativer Tausendsassa und sie will es einfach richtig gut machen. Sie ist Schauspielerin von der Ausbildung her. Sie hat die Marie auch selbst gespielt. Sie gestaltet Bühnenbilder, sie schreibt Romane. Wildwuchern ist ihr zweiter und der wird von der Kritik hymnisch gefeiert. Ein Buch wie eine Naturgewalt zum Beispiel hieß es da mal und ich würde sagen, das stimmt.
Ja, dann lernen wir jetzt mal die Frau kennen, die solche Naturgewalten schafft. Stefan und Katharina Köller am Donaukanal in Wien.
Super, ich habe Sie gleich erkannt. Hallo,
hallo
Katharina,
Stefan.
Freut mich, hallo.
Das okay. Fand ich übrigens lustig, als du gesagt hast, treffen wir uns doch am Flex, das ist ein Schauplatz. Ich habe überlegt, ich habe das Buch vor einiger Zeit gelesen und dann dachte ich, wo kommt denn da das Flex drin vor?
Ich wollte da irgendwie unkonkreter bleiben, deswegen habe ich es nicht benannt. Aber so in meinem Kopf ist es das Flex und in meinem Kopf ist es halt auch diese Situation. Ich finde es irgendwie so ein Schlüsselmoment, weil es ist irgendwie so diese Komplizenschaft, die zwischen den beiden Cousinen da beschrieben wird und wie eben die Marie, die Johanna, deckt sozusagen, weil Eltern von der Johanna wollen, dass sie mit ihr fortgehen, dass sie ein normaler Mensch ist und dass sie ein normales Mädel ist und sie macht das nicht. Die Marie deckt sie, behauptet, ja, wir waren gemeinsam fort und die Johanna wandert währenddessen den Donaukanal nach oben, da Richtung Spittelau, dorthin, wo die Reiher landen.
Also ist Stadt und Land, Natur und Zivilisation genau, doch gar nicht so ein Gegensatz. Genau. Hier an dem Ort ist es alles vereint.
Genau, alles ist im Flex vereint. Nein, aber ja, und das Glander, wo sie nicht mehr raufkommen, weil sie zu besoffen sind, dass sie aufgestellt haben, damit die Besoffenen nicht in den Donaukanal fallen, passiert ja dann doch, dass die Leute eher weniger reinfallen als reinspringen. Das habe ich oft gesehen. Die schwimmen dann da.
Was verbindest du mit dem Flex hier?
Ich war ganz oft hier so in meiner frühen Wien-Zeit. Ich bin ja mit 18 nach Wien gekommen. Fand es total cool. Es war so exotisch für mich. War es diesem winzigen Kaff da aus Eisenstadt. Das war ja damals wirklich noch sehr, sehr klein. Und dann bin ich da in die Großstadt. Und für mich war es schon irgendwie so ein bisschen der Inbegriff der Großstadt. Also weil auch irgendwie, es war so multikulturell. Es war so viel von allem. So wahnsinnig urban und sehr wild.
Und war das denn auch so für dich? Ich meine, Marie erlebt ja auch so Sachen, so random mit irgendwelchen Typen rumknutschen und während Johanna da in Richtung Fledermäuse unterwegs ist. Hast du sowas auch erlebt?
Ja, ich war viel nerdiger als die Marie. Und viel.
Was meint das?
Also wahrscheinlich viel weniger so ein konventionelles Mädchen vielleicht. Vielleicht ein bisschen illegaler auch.
Ich beschreibe mal kurz, also wir stehen jetzt hier im Eingang zum Flex. Das ist jetzt High Noon, wir treffen uns am Mittag vor einem Nachtclub. Das ist natürlich auch absurd. Flex steht hier über dem Eingang, ist mit so kleinen Lämpchen gestaltet, die Schrift. Viel Graffiti hier. Wir sind hier am Donaukanal. Donaukanal, das war ja früher eigentlich mal der Donauhauptarm. Beim letzten Hochwasser war es auch wieder ziemlich voll hier oben. Da hat es ganz schön rübergeschwappt, auch zu den Kneipen hier am Rand des Donaukanals. Viele Jogger, viele Fahrradfahrer hier unterwegs. Ja, und eigentlich mitten in der Stadt. Ne? Du bist aus dem Burgenland, du sagst ja genau. Über dich selber, Flachland-Indianerin so ungefähr. Und jetzt halt Innsbruck.
Genau.
Wie geht's dir damit, so vom flachen Land plötzlich hin zu den Bergen?
Also das ist schon eine krasse Umstellung, muss ich sagen. Nämlich eher das von der Stadt dann doch eher in so einen ländlicheren Raum zu ziehen. Obwohl Innsbruck natürlich auch eine Stadt ist, ist es halt doch sehr, sehr viel kleiner. Für ein Kind haben wir uns da gedacht, es ist vielleicht auch einfacher dort in Innsbruck und eben nicht in diesem urbanen Raum da irgendwie aufzuwachsen oder halt jetzt so geboren zu sein. Und wenn man halt irgendwie inzwischen läuft er ganz gut, der lernt gerade irgendwie Roller fahren und will Fahrrad fahren lernen und so, das ist auch in Innsbruck halt irgendwie günstiger, habe ich das Gefühl. Auch irgendwie die Nähe zur Natur ist super. Für mich ist es schon eine Herausforderung, weil ich die Kulturszene extrem vermisse, muss ich sagen. Und jetzt schreiben kann man zum Glück überall. Das heißt, ich werde es schon noch eine Zeit lang dort aushalten und ich genieße es auch total. Aber also das Theater fehlt mir ziemlich. Die Theaterlandschaft ist in Innsbruck karger, würde ich mal sagen.
Ja, ich war da einmal im Landestheater oder so. Ist das, ne?
Ja.
Eh nicht so schlecht, aber...
Nee, das ist ein tolles Landestheater, aber halt rund ums Landestheater gibt es halt sehr wenig und da ist Wien einfach sehr, sehr reich. Also es gibt unglaublich viele Theater in Wien. Das fällt einem dann erst auf, wenn man in einer Stadt ist, wo es die nicht gibt. Schau, ein Schwan.
Oh, wow.
Schau, das ist voll Natur in der Großstadt.
Auf deiner Website habe ich gesehen, bin ich auch gleich drüber gestolpert, Link, wo ich das Lesen gelernt habe. Bin ich natürlich sofort draufgegangen und dann lande ich in einem Weingut, Köller.
Genau. Das ist ein Familienbetrieb. Den hat mein Großvater geführt. Sie hatten so einen landwirtschaftlichen Betrieb und er hat daraus einen Weinbetrieb gemacht. Den hat dann eben mein Vater geerbt, hat das nebenberuflich weitergemacht, neben seinem Geldjob, sage ich jetzt mal, war Lehrer auch. Und mein Bruder macht es jetzt wieder hauptberuflich. Sie haben jetzt ein Schenkhaus aufgemacht, also einen heurigen, sehr uriges, cooles Ding. Und dort verkaufen sie Essen und Wein und liefern Wein weit über Österreich hinaus auch, würde ich sagen.
Meine Frau sagt immer, diese Beschreibungen von den Weinen, das ist immer so poetisch, ne? So, was weiß ich, samtig im Abgang so.
Ja.
Kommt es daher, dein Interesse an Poesie und an Schriftstellerei?
Boah, das ist ja eine interessante Frage. Das ist schon wirklich so eine eigene Art von Sprache und eine eigene Art von Poesie, die man da entwickeln muss, um eben Wein zu beschreiben. Sozusagen, keine Ahnung, Kokosnuss und Brombeer und Bitterschokolade und also da sind ja fantastische Dinge da rein interpretiert und die schmeckt man dann mit der Zeit auch.
Trinkst du beim Schreiben?
Nie.
Wenigstens das
nie.
Als Inspiration?
Nie. Da könnte ich nichts mehr schreiben, glaube ich.
Wann schreibst du denn überhaupt und wie?
Naja, ich habe ein Kind. Also ich schreibe zurzeit gerade in den Phasen, in denen mein Kind in der Krippe ist. Und das ist ganz neu. Da muss ich auch wirklich irgendwie noch so meinen eigenen neuen Weg finden. Ich versuche wirklich irgendwie sehr konsequent irgendwie zu schreiben. Es fällt mir wahnsinnig schwer, mich da irgendwie so in diese Slots reinzuquetschen, in die ich da jetzt durch mein Kind reingezwungen bin. Früher hatte ich da halt irgendwie so einen ganzen Tag oder einen ganzen Abend. Ich habe eher am Abend geschrieben früher und bis in die Nacht rein. Also an meinem perfekten Schreibtag habe ich so am Nachmittag begonnen und bin dann wirklich so in einen Flow geraten, bin manchmal bis 3 in der Früh habe ich geschrieben. Und das ist halt jetzt, muss ich mich dann neu erfinden. Und ist nicht ganz leicht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, Kinder machen in Beziehungen sowieso ganz viel.
Ja.
Und vieles läuft dann mit Slots. Wir müssen jetzt nicht in die Details gehen. Aber ich kenne das, ich habe auch 3 Kinder. Also ja, insofern, es wird manches anders.
Mhm. Ja, schon.
Zur Sprache. Ich fand deine Sprache extrem erdig. Es hat mich an Theater erinnert, an Theatersprache. Es hat mich aber eben auch so an Volksmund erinnert. Also ganz schöne Vokabeln, die vielleicht auch für ein deutsches Publikum nicht sofort verständlich sind. Also zum Beispiel, wenn du Tiroler Dialekt beschreibst, dann krach, das Fauchen, das versteht man hier in Österreich, aber draußen, weiß ich nicht, aber ist egal. Mhm. Aber ich mochte zum Beispiel so Wörter wie Mäusepämmerl. Da würden wir in Deutschland wahrscheinlich sagen Mäuseköttel.
Ah ja. Aber erklärt sich vielleicht aus dem Zusammenhang, oder?
Ja, ja, eh.
Ich habe das Gefühl, die Sprache, also dieser Lokalkolorit, das ist natürlich, das macht so eine ganz eigene Färbung, ein ganz eigenes Gefühl aus. Das ist wichtig für diesen Text, finde ich.
Ja, macht auch den Reiz.
Ja. Also wenn man es auf Hochdeutsch geschrieben hätte, würde es vielleicht auch funktionieren, aber halt anders. Es wird sich wahrscheinlich anders anfühlen, wird sich anders anspüren auch. So mit dem Dialekt, das ist für mich auch eine neue Entdeckung. Mein Debütroman, der ist ja in Hochdeutsch. Und ich habe eigentlich gedacht, das könnte hinderlich sein, irgendwie im Dialekt zu schreiben. Und dann haben die mir aber gesagt, eben bei meinem Verlag, dass das toll ist und dass das irgendwie exotisch wirkt für Deutsche, dieses Österreichische. Und darüber habe ich mich sehr gefreut, weil mir hat es wahnsinnigen Spaß gemacht, in diesem Dialekt zu schreiben.
Und ich finde, es gibt dem nochmal, ja, eben Terroir.
Ja, ja, ja. Ja.
Du kommst aus dem Theater. Das Buch, dieser Roman, kommt ja auch aus dem Theater, von der Bühne.
Genau.
War ja ursprünglich mal ein Theaterstück. War das schwierig für dich oder war es dir geradezu ein Bedürfnis, das dann von der Bühne nochmal ins Solitär zu übersetzen?
Es war mir ein Bedürfnis. Also ich hatte das Gefühl, der Text, der ist so richtig aus der Form des Theaterstücks so rausgewuchert und hat sich so von selbst eigentlich fast in diesen Roman verwandelt. Ich habe während den Proben und während den Aufführungen sind mir immer wieder Textstellen eingefallen, also prosaische Textstellen, wie man das neu erzählen kann, wie man das anders erzählen kann. Ich habe auch das Gefühl, dass ich den Stoff, also dass ich den schon irgendwie auserzählt habe jetzt, dass er reicher geworden ist durch diese prosaische Form. Und das hätte mich nicht losgelassen, wenn ich das nicht geschrieben hätte. Es ist natürlich, das Theaterstück ist ganz anders, ganz eigen, hat super gut funktioniert auch. Also wir haben das sehr gern gespielt und ist auch gut angekommen. Aber jetzt so mit dem Roman habe ich das Gefühl, ich werde dem Stoff da jetzt gerecht.
Es ist ja ein wahnsinnig vielschichtiger Roman, finde ich. Also vordergründig geht es ja um toxische Beziehungen, Gewalt in der Beziehung, aber es ist ja viel mehr, was da drin steckt. Und es gibt immer wieder diese Gegensätze.
Mhm.
Also Gegensätze Stadt, Land, Natur, Zivilisation, Partyzone, Fledermäuse und dann eben auch diese Cousinen Johanna und Marie, Pechmarie, Goldmarie. Mhm. War das beim Schreiben dir schon so klar, dass du genau diese Gegensätze willst oder ist das dann unterwegs entstanden?
Also diese vielen verschiedenen Dimensionen, die sind natürlich, also die sind wirklich so entstanden. Das habe ich nicht am Reißbrett so entworfen. Wobei der Ausgangspunkt, die Initialzündung für den Roman war die Johanna, also die Figur der Johanna. Diese Eremitin, die da allein auf einer Berghütte lebt. Wie lebt sie? Wieso lebt sie dort? Also das waren irgendwie so die Fragen, die diesen Stoff irgendwie entstehen haben lassen. Also der weitere Gedanke war dann, was ist eine gute Antagonistin für diese Eremitin? Wer ist ein interessanter Gegenpart? Aber dann hat sich das Ganze wirklich, also dieser Roman ist aus mir rausgequollen. Und das Theaterstück auch. Also das kam super schnell. Bei Wildwuchern war das eben so. Also beim Theaterstück zum einen, da musste ich mich die ganze stoppen während dem Schreiben, weil ich da eben mit meiner Kollegin, der Sandra Pascal, das zusammen entwickelt habe. Also wir hatten eine gemeinsame Förderung und ich wollte sie da nicht überrumpeln mit dem, dass ich ihr da das Stück da jetzt quasi einfach so in den Schoß werfe, sondern ich wollte die einzelnen Teile dann immer mit ihr abbesprechen und so. Aber ich habe mich richtig zwingen müssen, das langsam zu schreiben. Und beim Roman war es dann auch, das ging einfach wahnsinnig schnell.
Das heißt, ich höre so raus, am Anfang war die Figur.
Am Anfang war die Figur, ja. Oder waren die Figuren. Und mit der Figur der Johanna ist ja dann eigentlich auch schon das Setting gegeben. Also die Johanna ist die Johanna auf dieser Berghütte. Ich habe mir dann irgendwie gedacht, Tirol ist so von dem, was die Berge hergeben, auch was der Ruf der Berge sozusagen, was den angeht, ist nochmal eine Ecke wuchtiger und krasser als Kärnten. Deswegen habe ich es nach Tirol versetzt. Ich wollte auch den Weg zwischen, also den die Marie zurücklegt. Im Theaterstück fährt sie eigentlich ja nur von Felden in die Karawanken. Und im Roman fährt sie eben von Wien nach Tirol. Weil das sind schon zwei Welten. Also wie ich selbst nach Innsbruck gekommen bin, ich hatte einen richtigen Kulturschock.
Ja, ja. Worin besteht der?
Es ist einfach ein ganz anderes Volk. Und ich eben aus dem Burgenland, das ist halt ganz nah an Ungarn. Wir haben eine große kroatische Minderheit dort. Also ich bin sehr, weiß ich nicht, durch den Balkan. Der macht so ein bisschen meine Kultur aus. Und dort, das ist halt ganz anders. Die Berge verändern, glaube ich, oder machen eine andere Kultur.
Spitzname Schluchtenscheiße. Ja.
Tja, ich war ganz viel im Balkan unterwegs und dort habe ich mich nie so fremd gefühlt wie in Tirol am Anfang.
Und mittlerweile? Bist du mittlerweile assimiliert oder braucht es noch ein bisschen?
Also ich habe mich mit vielen Teilen irgendwie gut zurechtgefunden. Ich bin da halt auch jetzt in so einer Bubble drinnen, eben durch mein kleines Kind bin ich halt sehr so Mamis und Kinderbubble irgendwie drin. Und das Ding ist halt auch, dass die allermeisten meiner Freunde und Bekannten dort Deutsche sind.
Das ist nichts Schlimmes.
Nein, aber es ist eben keine Tiroler. Auch Zugreiste.
Okay, jetzt bist du in der Literaturbubble. Erzähl mal, was braucht man denn, um da integriert zu sein?
Ein Instagram-Account. Mein Verlag hat mir das so nahegelegt. Ich habe da so einen Workshop gemacht über, wie gehe ich um mit Instagram, weil ich ein bisschen so, ich bin so irgendwie vielleicht schüchtern, ängstlich, nerdig, lass mir total ungern in die Karten schauen, bin so geheim, will nichts teilen. Und da habe ich halt wirklich dann auch wirklich so ein Coaching gebraucht, so wie gehe ich mit meiner Persönlichkeit dann mit Instagram um. Und weil Instagram einfach wichtig ist, weil da halt der Austausch stattfindet. Und jetzt erlebe ich das irgendwie als totale Bereicherung, weil ich eben in Innsbruck bin und trotzdem mit dem ganzen deutschsprachigen Raum verbunden.
Thema Gegensätze nochmal. Da ist mir was aufgefallen, und zwar Täter-Opfer-Umkehr. Das spielt ja auch eine Rolle. Also zum einen bei dem Peter, dem toxischen Mann, zum anderen aber eben auch bei der Marie. Das ist ja die überraschende Wendung dann irgendwann im Roman. Was hat dich da geritten?
Also das Thema Selbstjustiz, das treibt mich schon um, muss ich sagen. Weil ich das Gefühl habe, jetzt gerade so im Kontext von toxischen Beziehungen, das wird ja auch immer wieder thematisiert, die Taten und die Täter festzuhalten, festzumachen, das zu konkretisieren und dann eben auch die gerechten Strafen dafür zu finden. Und das Problem hat die Marie halt auch, und die Selbstjustiz als so als Lösung passiert ja in dem Roman. Es ist ja nicht sehr passiert.
Aber es geplant. Wird ja trotzdem auch mit einem Schuldgefühl quittiert.
Na klar.
Nochmal zu den Männerfiguren. Ich finde ja interessant, da ist der knorrige Großvater, der auf der einen Seite sehr fürsorglich ist, aber sagen wir mal, den etwas herben Charme hat, aber auch sehr geradlinig ist, in dem, wie er so denkt und fühlt. Dann gibt es halt den niederösterreichischen Politiker, den Schwiegervater.
Ja, ja.
Da wird bei allen, die in Österreich leben, das eine oder andere klingeln.
Ich glaube, da kann man sich schon was vorstellen unter dieser Figur.
Ja. Naja, und dann gibt es eben diesen Peter, den total schönen, aus reichem Hause. Und trotzdem ist er so ein Arsch. Warum?
Ich wollte dem Peter jetzt nicht so den Raum geben, seine Psyche genau aufzudröseln und seine Figur genau zu erklären. Man erklärt diese Männer und rechtfertigt ihr Leben und ihre Handeln einfach ständig. Und in dem Roman hat es mich nicht so interessiert, das jetzt auch nochmal zu machen.
Thema Sprache. Da dachte ich mir, ich habe lange überlegt, was könnte ich dir denn für ein Buch empfehlen, damit du nicht nur Weinreben lesen kannst oder Weintrauben. Und dann fiel mir ein Buch ein, das ich vor 2 Jahren oder so gelesen habe, von Andrea Tompa. Das ist eine ungarische Autorin. Die hat ein fantastisches Buch geschrieben, Omerta. Das spielt so in Siebenbürgen, also ungarische Minderheit. Und sie erzählt die Geschichte aus 4 Perspektiven. Es gibt die Bäuerin, die von ihrem toxischen Bauern abhaut irgendwann, weil er sie halt vermöbelt die ganze Zeit. Und dann hat sie die Schnauze voll und geht, sie flieht. Und landet dann bei einem Rosenzüchter, der halt so ein Freak ist. Aber in diesem Ceausescu-Rumänien mit seiner Suche nach der perfekten Rose einfach ein bisschen aneckt, weil die halt was ganz anderes wollen, so Wettkampf der Systeme und so weiter. Mhm. Sie wird seine Frau, aber er hat natürlich dann auch noch eine junge Geliebte und die hat eine Schwester, die als Nonne in Securitate-Kerkern gelebt hat und entsprechende Traumata auch mitbringt. Und warum ich dir dieses Buch empfehlen würde, das sind die Sprachebenen. Ich fand es großartig. Jede Figur hat eine eigene Sprachebene und einen eigenen Wortschatz. Und da dachte ich, das könnte dich interessieren.
Ja, super. Also generell interessiert mich das voll, nämlich gerade, weil du sagst irgendwie diese verschiedenen Perspektiven, das ist ja auch so was Theaterhaftes. So Stimmen und Charakteristika einfach nur durch die Sprache, also durch die Rede herauszuarbeiten. Das habe ich im Theater, daran arbeite ich sozusagen durch meine Theatertexte ja sowieso immer. Das finde ich halt auch wahnsinnig schön, wenn das jemand gut kann.
Hast du eine Empfehlung?
Ich finde das ja, dass die Mareike Fallwickel das sehr gut macht, verschiedene Personen durch die Stimmen zu charakterisieren. Die macht das ja in ihren Romanen auch, also genauso wie du das jetzt gerade benannt hast, dass man da irgendwie einen Roman aus der Sicht von mehreren Personen erzählt, die halt so ihre eigene Note haben, immer in den Stimmen.
Du hast ja deinen Text selbst gesprochen. Du bist ja selber auch Schauspielerin. Ich habe mir die Videos angeschaut, sehr lustig. Die ganzen Lockerungsübungen kennt man natürlich, wenn man beim Radio ist, auch. Dann hast du deinen Text als Hörbuch selbst eingesprochen. Da würde mich interessieren, was macht das mit dir und was macht das mit dem Text? Hast du da nochmal eine andere Idee zu dem Text?
Also ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, den einsprechen zu dürfen, weil das war so ein bisschen ein Traum von mir, das irgendwann zu machen. Ich kriege das rückgemeldet, dass das schon nochmal so eine ganz eigene Farbe hinzugibt. Und eben auch jetzt so von meiner Lektorin zum Beispiel, die mir dann irgendwie gesagt, bei manchen Passagen hatte sie so einen anderen Rhythmus im Kopf und erst, wie sie es dann gehört hat von mir, hat sie verstanden, was ich ganz genau meine. Vielleicht gibt es dem Text nochmal ein bisschen Klarheit. Ich glaube, dass es für die Lesenden nochmal was macht.
So, und jetzt kommt noch die versprochene Lieblingslockerungsübung. Was ist deine?
Also, was ich immer mache, ist
die letztere nehme ich auch gern. Kiefer ausschütteln. So klingt das dann bei uns. Ich danke sehr.
Ja, vielen Dank.
Ja, die Lockerungsübungen sind natürlich wichtig für uns im Radio, aber auch für Schauspiel.
Es gibt ein ziemlich lustiges YouTube-Video von Katharina Köller, das zeigt sie beim Aufnehmen der Hörbuchfassung von Wildwuchern und eben bei diesen Lockerungsübungen.
Ich muss nochmal denken an dieses Etikett für das Theaterstück. Feministisches Kammerspiel war das. Würdest du denn sagen, das ist ein Buch für FeministInnen?
Ja, die Schublade, die wäre viel zu klein für dieses Schmuckstück an Roman. Hier geht es um viele sehr wesentliche Fragen. Liebe, Beziehungen, Gewalt in verschiedenen Facetten, Täter-Opfer-Umkehr, Geschlechterrollen. Und ich persönlich, ich mag das Lokalkolorit im Roman. Wildwuchern, das riecht nach Alpenkräutern, nach Bergkäse und es klingt nach Ziegenbock und Bauernstube. Unterm Strich ist dieser Roman wirklich eine Wucht. Sinnlich, gewaltig wie das Gewitter in den Bergen, das sie beschreibt, und wer den nicht selber liest oder sich von Katharina Köller das Hörbuch vorlesen lässt, der ist selber schuld.
Ja, das sind mal klare Worte von Stefan Auschwatt zu diesem Buch Wild Wuchern von Katharina Köller. Erschienen bei Penguin, hat 208 Seiten und kostet 22 Euro. Die Infos zu dieser Sendung Orte und Worte und die Buchtipps, die findet ihr wie immer in den Shownotes.
Uns gibt's jeden Donnerstag frisch. Wir sind zu finden auf fast allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek. Ich bin Stefan Auschwart.
Und ich bin Anne-Dore Krohn. Tschüss.
Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion: Stefan Auschwart. Sounddesign: Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio. We'll be right back.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim zwischen Oberkrämer und Kreuz Oranienburg ist nach einem Unfall die Richtungsfahrbahn gesperrt. Und zurzeit gibt es Stau. Stadtverkehr Berlin Mitte und Friedrichshain Karl Marx bis Frankfurter Allee. Wegen des Umzugs zum Karneval der Kulturen am Nachmittag ist der Abschnitt zwischen Gruner und Gürtelstraße bis morgen früh voll gesperrt. Zudem gibt es in Kreuzberg rund um den Blücher Platz für das Straßenfest bis Dienstag früh umfangreiche Sperrungen. Westend die Preußenallee ist zwischen Marathon und Badenallee in beiden Richtungen wegen eines Straßenfests bis morgen Abend gesperrt. In Wilmersdorf ist die Spichernstraße zwischen Schaperstraße und Bundesallee Richtung Hohenzollerndamm gesperrt. Für die U-Bahn-Linie 3 fahren weiterhin Busse zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz. Zur S-Bahn. Bis Dienstag Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Weidmannslust Busersatzverkehr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11 Uhr mit Jonas Ziegler. Brandenburgs Wirtschaftsminister Keller rechnet damit, dass sich weitere große Unternehmen im Land ansiedeln werden. Dem RBB sagte Keller, es gebe gute Chancen, dass etwa Firmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz in Brandenburg investieren. Tilman Büttenbender, RBB 24.
Zusammen mit der Wirtschaftsförderung und den Kommunen versuche man, dafür Flächen vorzubereiten und Gespräche zu führen, betonte Keller. Das Unternehmen Amazon Web Services plant derzeit eine Milliardeninvestition in Brandenburg. Dabei geht es um den Aufbau von Rechenzentren. Außerdem ist Frankfurt/Oder als Standort für eine Chipfabrik im Gespräch.
Innenminister Dobrindt will die Bundespolizei mit Elektroschockgeräten ausstatten, sogenannten Tasern. Er hat angekündigt, noch in diesem Jahr die Rechtsgrundlage dafür zu schaffen. Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Im Gespräch mit den Funke-Medien begründet Dobrindt das mit der gestiegenen Bedrohung. Mit Tasern könnten sich Beamte zum Beispiel besser vor Messerangriffen schützen. Auch die Deutsche Polizeigewerkschaft hat zuletzt Taser gefordert. Das Gerät ist umstritten. Befürworter sehen die Chance, damit den Einsatz von Schusswaffen zu reduzieren. Kritiker sagen, dass die Hemmschwelle beim Griff zum Taser niedriger sei. Außerdem könnte der Einsatz in manchen Fällen tödlich sein.
In Brandenburg werden die meisten Anträge auf Anerkennung von Corona-Impfschäden abgelehnt. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Danach wurden bis Ende April beim Landesamt für Soziales und Versorgung 316 Anträge bearbeitet und 286 abgelehnt. Gesundheitsministerin Müller betonte, Probleme nach einer Corona-Impfung seien selten, es gebe sie aber. Die Entschädigung müsse in Deutschland einfacher werden. In Berlin-Lichtenberg ist am Abend ein 66-jähriger Mann bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Hintergründe sind noch nicht bekannt. Auch in München ist das Motiv einer Messerattacke von gestern Abend weiter unklar. Eine Frau hatte in der Nähe der Theresienwiese zwei Menschen mit einem Messer leicht verletzt. Sie wurde kurze Zeit später von der Polizei niedergeschossen und starb nach einer Notoperation im Krankenhaus. Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft heute in der Nations League im Spiel um Platz 3 auf Frankreich. Die Begegnung beginnt um 15 Uhr. Sollte es nach 90 Minuten keinen Sieger geben, geht es direkt ins Elfmeterschießen.